HR Info. Netzwelt.
Eine Smartphone-App, mit der zwar noch nicht alles, aber vieles möglich ist, ganz egal ob chatten, einkaufen, bezahlen oder Sprachen lernen, die gibt es schon und zwar in China. Dort beeinflusst keine App den Alltag der Menschen so sehr wie das soziale Netzwerk WeChat. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Landesweit nutzen in China rund 600 Millionen Menschen den Dienst. Das sind mehr als 90% aller chinesischen Smartphone-Nutzer. WeChat hat seine Konkurrenz längst hinter sich gelassen und steht für eine neue Ära des mobilen Internets. Das Ziel, möglichst alles soll in und mit einer App möglich sein. WeChat ist das Allheilmittel im digitalen Alltag Chinas, wie Axel Dorloff berichtet.
Eins haben die Schülerinnen und Schüler hier alle gemeinsam. Als sie geboren wurden, hat der Revolutionsführer Mao Zedong noch nicht mal die Volksrepublik China ausgerufen. Sie sind jenseits der 70 Jahre alt, haben einen Becher Tee vor sich und drücken gemeinsam die Seminarbank, um sich für den digitalen Alltag in China fit zu machen. Dozentin Ren Haifang begrüßt die knapp 20 älteren Damen und Herren in einem Gemeindezentrum im Pekinger Stadtteil Tuanjihu. Heute geht es um WeChat, in China das wichtigste soziale Netzwerk im Internet. WeChat hat im Jahr 2011 als reiner Messenger-Dienst begonnen. Mittlerweile nutzen etwa 600 Millionen Menschen die App. Das sind rund 90% aller Smartphone-Nutzer in China.
Gerade ältere Leute machen einen Großteil derer aus, die in unsere WeChat-Kurse kommen. 70- und 80-Jährige lernen hier, wie man die App nutzt. WeChat wird immer mehr zum Kommunikationsmittel für jedermann in China. Wir bringen hier zunächst die Chat-Funktionen bei, damit die Leute sich mit ihren Kontakten austauschen können. Wir lehren erstmal nichts Kompliziertes, nur wie man Kurznachrichten einspricht oder Botschaften versendet und postet. Es soll das Leben der älteren Menschen bereichern.
Liu Guifang ist 71 Jahre alt und Rentnerin. Sie hat jahrzehntelang in einer Fabrik in Peking gearbeitet. Jetzt hat sie ein großes Smartphone einer chinesischen Marke vor sich liegen, ihr erstes überhaupt. Und sie sieht sich die Unterlagen an, auf denen Dozentin Ren verschiedene Screenshots der App WeChat mit Hand auf Papier gemalt hat. Eine spezielle Bedienungsanleitung für Senioren.
Für mich ist es gut, diese Dinge zu lernen, allein um nicht senil oder dement zu werden. Meine Kinder haben keine Geduld, mir das beizubringen. Hier kann ich mehr lernen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind geduldig. Meine Kinder haben mir ein Smartphone gekauft. Als ich ihnen die erste WeChat-Kurznachricht gesendet habe, waren sie richtig glücklich. Sie haben gesagt, toll, unsere Mutter kann Kurznachrichten mit WeChat verschicken. Aber das reicht mir nicht. Ich will noch mehr lernen.
Einen Computer hat Liu Guifang nie besessen. Wie viele in China hat sie diesen Schritt übersprungen und ist gleich mit dem Smartphone in die digitale Welt eingestiegen. Der Anteil der über 60-jährigen Smartphone-Nutzer hat sich in China von 2014 auf 2015 verdoppelt. Man nennt sie die Silbersurfer. WeChat ist durch die Funktion der WeChat-Brieftasche bei den meisten Nutzern mit dem eigenen Bankkonto verbunden. Man kann Geld auf andere WeChat-Konten überweisen, sein Handyguthaben aufladen oder auch einfach nur mit dem Smartphone an einer ganz normalen Supermarktkasse bezahlen. Eine Verkäuferin auf dem Gemüsemarkt im Pekinger Stadtteil Hepingli. Sie steht in einer leuchtend gelben Schürze hinter einem Verkaufsstand, an dem es verschiedene Sorten von Porridge gibt. Körner, Nüsse und Trockenfrüchte werden zu einem Pulver gemahlen, das man dann nur noch mit kochendem Wasser aufgießen muss. Ein beliebtes Frühstück in China. Gemahlenes Porridge-Pulver, ein ganz normales, traditionelles Alltagsprodukt für die Chinesen. Aber der Verkauf, die Werbung, die Kundenbindung, alles funktioniert heute über WeChat, erklärt die Verkäuferin Zhao Na.
Man kann mit WeChat bezahlen und auf unserer Internetseite bestellen. Man kann unsere Produkte auch direkt in unserem WeChat-Shop kaufen. Wer uns mit WeChat folgt und seine Mobilnummer verlinkt, kann die Schüttelfunktion von WeChat nutzen und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Jeden Tag hat man dreimal die Chance, sein Handy zu schütteln und etwas zu gewinnen.
Die Schüttelfunktion, auch eine Erfindung von WeChat. Man schüttelt sein Smartphone und kann sich Nutzer anzeigen lassen, die gerade in der eigenen Umgebung das Gleiche tun. Ein Mittel der Kontaktaufnahme, zum Beispiel abends in einer Bar, wenn man gelangweilt am Tresen steht. Aber die Schüttelfunktion wird auch für Gewinnspiele genutzt, die Unternehmen anbieten. Das Ziel ist immer das Gleiche. Der Kunde soll der Profilseite des Unternehmens möglichst folgen. Dieser veranstaltet dann über die App Gewinnspiele, schickt Angebote oder Rabattmarken, die der Kunde gleich beim nächsten Einkauf über einen QR-Code einlösen kann. Zum Beispiel für sein Lieblings-Porridge-Pulver. WeChat integriert ein ganzes System für mobilen Onlinehandel und bietet damit Unternehmen attraktive Geschäftsmodelle. Auch deshalb steht WeChat für eine neue Ära des mobilen Internets, sagt Experte Chiao Xuchuan, Professor für digitale Kommunikation an der Peking-Universität.
Durch die ganzen Funktionen und Mechanismen wächst die Zahl der WeChat-Nutzer immer weiter. Zunächst einmal macht es die App möglich, in Echtzeit und via Video mit jemandem zu kommunizieren. Aber es dient außerdem als Plattform für alles Mögliche, was die Leute im Internet machen. Die Menschen nutzen WeChat, bevor sie schlafen gehen und nachdem sie aufwachen. WeChat verbindet alles. Und das ist genau das Ziel. Und weil es jeder nutzt, werden immer mehr Dienstleistungen aus dem Alltag integriert.
Der chinesische Internetkonzern Tencent hat WeChat 2011 auf den Markt gebracht. Ursprünglich war WeChat ähnlich wie WhatsApp. Zentral war die Chatfunktion mit Einzelpersonen oder Gruppen. Dazu die Zeitleiste, auf der man sogenannte Momente posten kann. Bilder, Videos, Links oder Text. Vergleichbar mit Facebook. Die Echtzeit-Chat-Funktion nutzt auch das kleine Pekinger Startup Bread English. Das Unternehmen liegt in einem weißen, neu gebauten Hochhaus im Pekinger Stadtteil Sanlitun in der 27. Etage und bietet Englischkurse via WeChat an.
Hi, good afternoon, Sunny. I will be your teacher for this trial lesson. Are you ready?
Hi, Emma. I'm ready.
Englischlehrerin Emma Gong sitzt in einem kleinen Seminarraum auf einem Stuhl mit Ausklapptisch. Sie guckt und spricht in ihr Smartphone. Durch die bodentiefen Fenster hat sie einen weiten Blick über Peking und sieht hinunter auf den dichten Feierabendverkehr auf den Straßen. Via WeChat versucht sie, einem Studenten in der nordchinesischen Provinz Heilongjiang Englisch beizubringen.
So, Sunny, I'm gonna ask you the first question. Do you like eating out?
Eating out, 是出去吃吗? Yes, I do.
Der junge Mann belegt einen von rund 2000 Englischkursen, die das Unternehmen Bread English in gut einem Jahr verkauft hat. Gründer Liu Xu hat vorher für Microsoft gearbeitet und hat sich dann mit der Idee selbstständig gemacht, Sprachkurse über WeChat anzubieten.
Wir haben uns ernsthaft überlegt, ob wir WeChat nutzen oder eine eigene App entwickeln sollen. Aber wir dachten uns, im Kern geht es ja nicht darum, ob wir nun eine eigene App haben, sondern ob wir es schaffen, Schüler und Lehrer zusammenzubringen. Und dafür eignet sich WeChat hervorragend. Wir wurden auch vom WeChat-Unternehmen Tencent dazu ermutigt, die Plattform zu nutzen. Also haben wir keine eigene App entwickelt. Unser Werkzeug ist WeChat. Damit können wir Bilder, Worte, Audios und Videos senden.
Bread English ist eines von vielen Unternehmen in China, die komplett auf WeChat setzen. Die offene Schnittstelle der App bietet die Möglichkeit, sich leicht mit ihr zu verbinden. WeChat hat sich innerhalb weniger Jahre vom Nachmacher zum Vorreiter entwickelt. Funktionen von WhatsApp, Facebook, Twitter, Amazon und anderen werden kombiniert. Es geht nicht mehr nur darum, das eigene Sozialleben zu organisieren. WeChat ist in Chinas Alltag allgegenwärtig, sagt Startup-Unternehmer Liu Xu.
Soweit ich weiß, gibt es neben China kein zweites Land, in dem so stark soziale Netzwerke im Internet genutzt werden. Das liegt auch daran, dass WeChat nicht nur dazu da ist, sozial zu interagieren oder zu kommunizieren, sondern man kann mit der App seine Kinokarten kaufen, andere Dinge einkaufen, seine Rechnungen zahlen oder auch Straftickets, die man im Verkehr bekommen hat.
Ein Café im Pekinger Viertel Beijing-Tiao. Das Licht ist schummrig, die Wände schwarz, überall im Raum sitzen junge Menschen auf durchgesessenen Sofas vor ihren Laptops oder Smartphones. Auch Alex Ash arbeitet mehrmals die Woche in diesem Café. Er lebt seit 8 Jahren in Chinas Hauptstadt Peking als Schriftsteller und Blogger. Und er beobachtet, wie sich das digitale Karussell in China immer schneller dreht.
What happens everywhere in the world is that new technologies.
Das passiert überall auf der Welt. Neue Technologien haben eine gewisse Lebensspanne und werden dann von der nächsten Technologie abgelöst. Und das ist auch in China so. Nur, dass es viel schneller passiert, in einem viel kürzeren Zeitraum. Mitte der 2000er Jahre kamen die Blogs auf. 2010, 2011 war Weibo dann das neue soziale Netzwerk. Und jetzt, nachdem Weibo immer heftiger zensiert und kontrolliert wurde, ist WeChat die Plattform, auf der junge Chinesen kommunizieren und auch ihre Nachrichten bekommen.
Both communicate, but also find out their news.
Ash ist selbst Teil der Blogger-Szene. Er sagt, auch die strenge Überwachung und Zensur führen in China dazu, dass immer wieder neue Trends geschaffen werden. Die Kommunikation über digitale Plattformen wie WeChat hat Diskussionsräume und Freiräume geschaffen, die es vor einigen Jahren so noch nicht gab. Weibo war das erste soziale Netzwerk in China, das es in großem Stil geschafft hat, die Internetnutzer an sich zu binden. Aber die strenge Kontrolle der chinesischen Zensurbehörden hat dazu geführt, dass sich immer mehr Leute von Weibo abwenden.
Recently in the last 2 years, less people use Weibo.
In den vergangenen 2 Jahren nutzen immer weniger Leute das soziale Netzwerk Weibo, sondern stattdessen WeChat. Die App verbindet eine ganze Generation von jungen Menschen, die damit versuchen herauszubekommen, was in China passiert. WeChat ist ein Beispiel für die Transformation der Technologie in China.
An example of technology transforming China.
Aber Chinas Zensoren haben mittlerweile auch WeChat fest im Blick. Im Rahmen der Regierungskampagne gegen Pornografie und Gerüchte im Internet haben chinesische Behörden innerhalb von wenigen Tagen 20 Millionen Nutzerkonten auf WeChat gelöscht. Trotzdem, weil der Konkurrent Sina Weibo noch viel drastischer zensiert wird, sind viele, gerade kritische Blogger, zu WeChat gewechselt. WeChat ist beides, ein Raum für kritische Diskussionen, der von der chinesischen Zensur attackiert wird und gleichzeitig die größte digitale Mainstream-Plattform, die es in China gibt. Es betrifft daher jeden, sagt Internet-Experte Chiao von der Peking-Universität.
Nachdem WeChat auf der Bildfläche erschienen ist, hat es alle Zielgruppen im Markt irgendwie integriert. Jugendliche Geschäftsleute, mittlere und ältere Jahrgänge. Wichtig war, dass die Kontakte simpel und einfach funktionieren. Die App nutzt einfach das Telefonbuch auf dem Smartphone. Man braucht keine Nutzernamen zu suchen, sondern mobile Kontakte werden zu WeChat-Kontakten. Und die Kommunikation kann losgehen. Auch darum hat sich WeChat so rasant entwickelt.
WeChat ist eine Service-Plattform, die einem im chinesischen Alltag überall begegnet. Selbst in Chinas Restaurants hat WeChat das soziale Verhalten der Menschen verändert. Früher gab es regelmäßig Streit darum, wer die Rechnung zahlt. Jeder hat den Kassenzettel mit Nachdruck für sich proklamiert. Heute bilden die Menschen, die zusammen essen gehen, innerhalb von Sekunden eine WeChat-Gruppe. Einer zahlt, der Betrag wird eingetippt und die anderen überweisen automatisch ihren Anteil mit der Funktion der WeChat-Brieftasche. In einer Fernsehwerbung für WeChat organisiert und bezahlt ein junger Mann alles in seinem Leben mit der App. Du kannst alles mit WeChat erledigen, so die zentrale Botschaft. Und alle machen mit. Da es viele günstige chinesische Smartphone-Anbieter auf dem Markt gibt, haben auch die meisten Wanderarbeiter in China ein Smartphone und nutzen die App WeChat. Internetstudien warnen bereits, gerade junge Menschen in China verbringen einen Großteil ihres Tages mit dem Smartphone in der WeChat-Welt. Und WeChat ist kein rein chinesisches Phänomen mehr. Die Zahl der ausländischen Nutzer ist zwar noch übersichtlich, aber für den Markt in Südamerika hat man keinen geringeren als Weltfußballer Lionel Messi als Werbeträger verpflichtet. In der Werbung unterhält sich Lionel Messi in seiner Küche mit seiner Mutter. Sie ist über die WeChat-Video-Funktion auf seinem Smartphone zugeschaltet. Die WeChat-App gibt es auch bereits auf Deutsch. Der chinesische Internetkonzern Tencent drängt mit seinem Produkt auf den internationalen Markt. Nicht nur in Chinas digitalem Alltag soll WeChat Allheilmittel sein. Der zentrale Werbeslogan ist simpel und soll möglichst überall gelten. Er heißt kurz und knapp WeChat Lifestyle.
Ein Feature von Axel Dorloff über die App WeChat, die schon jetzt den Alltag vieler Chinesen bestimmt.
HR Info, Netzwelt.
Das amerikanische Unternehmen Google liegt mal wieder im Streit mit der EU. Die EU-Kommission wirft Google vor, die Dominanz seines Smartphone-Systems Android zu missbrauchen, und zwar zum Schaden europäischer Verbraucher. Damit greifen die Brüsseler Wettbewerbshüter eine zentrale Säule des Google-Geschäftsmodells an. Andreas Meyer-Feist mit den Einzelheiten.
Die EU-Kommission wirft Google vor, eine Mogelpackung zu verkaufen. Angepriesen werde Android als offenes System für alle Entwickler, erklärte die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.
The open source code is not the source of competition concerns.
Aber Android würde in Wahrheit die Türen schließen vor der Konkurrenz. Das offene System sei nicht wirklich offen. Google missbrauche seine starke Marktposition. Unsere bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass Google eine größere Auswahl an mobilen Anwendungen und Dienstleistungen vorenthält, Innovationen anderer Unternehmen bremst und damit auch bei der Internetsuche gegen EU-Kartellvorschriften verstößt. Android ist das meistgenutzte System der Welt. Google bestimmt die Spielregeln. So müssen die Hersteller und Anbieter zum Beispiel bestimmte Apps vorinstallieren. Allein mit der Werbung soll Google über diese Apps rund 10 Milliarden Euro im Jahr verdienen. Unsere Sorge ist, dass diese Auflagen all jene behindern, die das offene System weiterentwickeln und konkurrierende Dienstleistungen anbieten wollen. Die EU-Wettbewerbskommissarin befürchtet, die Marktmacht von Google könnte dadurch noch wachsen. Schon mehr als die Hälfte des Internetverkehrs wird über Smartphones abgewickelt. Google ist gezwungen, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Brüssel verschickte sämtliche Beschwerdepunkte an den US-Konzern. Allerdings müssen die EU-Wettbewerbshüter ihre Vorwürfe hieb- und stichfest beweisen können. Falls es dazu kommt und Brüssel eine Entscheidung fällt, könnte es für Google sehr teuer werden. Dem Unternehmen droht ein Bußgeld, bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes. Allerdings, zu einer solchen drakonischen Maßnahme ist es bisher noch nie gekommen. Bei Google könnte sich das aber ändern. Das Unternehmen hat nicht zum ersten Mal Ärger mit der EU-Kommission. In einem ersten Fall geht es um Shopping-Angebote. Google würde bei der Suche eigene Unternehmen prominent platzieren. Wettbewerber hätten das Nachsehen, erklärt der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab.
Denn es gibt eben nichts anderes mehr, was so hohe Zugriffszahlen von den Seiten der Nutzer her ermöglicht wie Google. Wenn Sie Werbung machen wollen, müssen Sie es via Google machen.
Google-Schwächen kaum möglich, aber mehr Wettbewerb im System soll es geben. Die EU-Kommission nimmt den Kampf auf gegen einen Internetgiganten. So schwach die EU in vielen anderen Bereichen erscheint, wenn es um Wettbewerb geht, hat sie ein scharfes Schwert.
Selbstfahrende Autos sind nur noch eine Frage der Zeit, das prophezeien derzeit viele Experten. Besonders amerikanische Unternehmen treiben die Entwicklung vehement voran. Doch schon jetzt tauchen viele Fragen auf, unter anderem, was mit den Daten passiert, die die selbstfahrenden Autos sammeln werden. Wie werden diese Daten geschützt und inwiefern dürfen Unternehmen sie einmal zu Geld machen? Jan Bösche berichtet.
Wir fahren unser Auto selbst. Von dieser Idee können wir uns verabschieden. Davon geht Moshe Wardy aus. Er ist Professor an der Rice-Universität und forscht, wie Computer unsere Zukunft verändern. Ich erwarte, dass es in 25, 30 Jahren ein Hobby sein wird, Auto zu fahren. Es wird illegal sein für Menschen, ein Auto auf der Straße zu fahren. Man wird dafür auf spezielle Plätze fahren. Damit begeben wir uns in die Hand der Autos und der Autohersteller. Die versprechen uns eine wunderbare Zukunft. Autos, die von selbst den Weg finden, wissen, wo wir gerne einen Kaffee kaufen, die Adresse von Oma parat haben. Gleichzeitig scannen sie die Umgebung in 360 Grad mit Kameras und Radar. Mary Louise Cummings forscht an der Duke-Universität an selbstfahrenden Autos. Diese Autos werden eine große Datensammelmaschine sein. Bilder, Telemetriedaten, persönliche Daten. Es wird viele Daten geben und es ist nicht klar, wer was damit macht. Ich wäre beruhigt, würde ich wissen, es gibt Standards, um meine Daten zu schützen. Cunning war als kritische Zeugin geladen zu einer Anhörung im Kongress. Dort ging es um die Frage, wie Standards für selbstfahrende Autos aussehen könnten, gegen Hackerangriffe, für Datensicherheit. Dabei wurde deutlich, Die Hersteller machen ihre Regeln am liebsten selbst. Chris Urmson ist bei Google für das selbstfahrende Auto zuständig. Google wird ständig angegriffen. Wir haben hunderte Leute, die sich um Cybersicherheit kümmern. Wir haben gelernt, es ist eine sehr dynamische Umgebung. Darum muss man die Prinzipien immer wieder anpassen. Google wird gerne als Beispiel genommen, wenn es darum geht, wie Daten von Nutzern gesammelt, ausgewertet und auch zu Geld gemacht werden können. Auch Fahrdienste wie Uber oder Lyft sammeln viele Daten. Sie könnten die ersten selbstfahrenden Autos auf die Straße schicken, als Taxis ohne Fahrer. Lyft zum Beispiel arbeitet dafür mit der Opel-Mutter General Motors zusammen. Joseph Okpeku von Lyft sagte, Lyft hat die Regeln intern entwickelt. Nun sehen wir, dass unsere Standards und die der anderen Unternehmen zu allgemeinen Regeln werden. Wichtig ist, die Industrie einzubinden, um zu wissen, was die richtigen Standards sind. US-Senator Ed Markey macht sich dafür stark, solche Standards per Gesetz vorzuschreiben. Die Antworten der Branchenvertreter überzeugten ihn nicht. Zeugen saßen hier vor 30 Jahren und sagten das gleiche über Airbags und Sicherheitsgurte. Man solle es den Unternehmen überlassen und keinen speziellen Airbag vorschreiben, das sei zu teuer. Für Senator Richard Blumenthal sollte es im Sinne der Branche sein, einheitliche Standards zu haben. Die Glaubwürdigkeit, die diese Technik hat, könnte brüchig werden, wenn Leute nicht Standards trauen können, die für alle gelten, auch für Unternehmen, die erst später in den Markt kommen. Aber strenge Datenschutzregeln könnten eben auch neue Geschäftsmodelle verhindern, in denen die fahrerlosen Autos auch mit den Daten Geld verdienen, die sie auf der Fahrt sammeln.
Hier ist HR Info Netzwelt. Der große Wagen ist ja vielleicht noch ganz einfach am Himmel zu finden, aber wo ist das Sternbild Delphin und wie heißt der Planet, der da gerade am Nachthimmel zu sehen ist? Bei der Orientierung können zahlreiche Apps auf dem Smartphone oder Tablet helfen und Michael Pörtner stellt mal ein paar dieser Programme vor.
Auf dem Bildschirm des Handys erscheinen eindrucksvoll Planeten und ganze Sternbilder. Im Hintergrund läuft eine spacige Musik. Skywalk nennt sich diese App. Sie läuft allerdings nur auf dem iPhone und iPad von Apple. Sabine Frank vom Sternenpark Rhön findet Skywalk von allen Apps am besten.
Also ich persönlich finde diese Apps auf Tablets ein bisschen geeigneter, weil das Handy halt einfach zu klein ist. Und wichtig ist natürlich, dass man diese Standortfunktion hat, damit das Gerät halt weiß, wo man sich befindet.
Das Verblüffende, der virtuelle Nachthimmel lässt sich auch tagsüber benutzen. Man kann damit in geschlossenen Räumen durch die Decke und Wände schauen und sogar durch den Fußboden auf die Südhalbkugel. Sabine Frank schwenkt ihr Tablet durch den Raum.
Hier sieht man schön Uranus, Venus, Neptun. Also die Planeten sind mit dieser App auch ganz gut dargestellt. Und jetzt können wir das einfach mal ein bisschen höher halten. Was tut sich denn da so? Man kann sich dann so die Sternbilder anzeigen lassen.
Man kann auch gezielt nach bestimmten Sternbildern suchen. Ein Pfeil weist den Weg am virtuellen Himmel. Skywalk kostet 2,99 Euro. Für Besitzer von Android-Geräten empfiehlt Sternenguckerin Sabine Frank die App Google Sky Map.
Das ist so der Klassiker fürs Android-Telefon. Auch da gibt es einen manuellen Modus, also dass man halt selber was sucht oder halt automatisch, dass man quasi diesen Anblick des Himmels, oder was sich in dieser Blickrichtung befindet, halt sehen kann.
Google Sky Map ist kostenlos, hat aber zu den Suchbegriffen nur Skizzen zu bieten und kein zusätzliches Bildmaterial. Für Windows-Smartphones gibt es den kostenlosen Desktop-PC-Klassiker Stellarium als Portable-Version. Das Angebot an Apps ist reichhaltig. Verwirrend sind ähnlich klingende Namen. Spezialisten sind gut mit Mondphasen- oder Meteorschauer-Apps bedient oder eine Live-Ansicht, wo sich gerade die Raumstation ISS am Himmel befindet. Und auch die gute alte Sternenkarte aus Papier hat noch nicht ausgedient, findet Sabine Frank.
Wer jetzt kein Android hat und da auch nicht nachts mit dem Handy irgendwie rumfuchteln möchte, dem kann ich einfach nur raten, sich mal aus dem Internet eine Sternkarte auszudrucken von der nördlichen Hemisphäre. Entlang von dem großen Wagen kann man sich ganz gut am Sternenhimmel von einem Sternbild zum nächsten halt hangeln. Und es ist gar nicht so schwierig. Also man ist nicht unbedingt auf die Technik angewiesen.
Ein Beitrag war das von Michael Pörtner. Das war HR Info Netzwelt. Mein Name ist Tobias Klein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.